Nein, Übergewicht ist keine Frage der Willenskraft. Also es ist ganz wichtig zu betonen, dass Übergewicht eine chronische neurobiologische Erkrankung ist, die unser Gehirn betrifft. Und Menschen, die an Übergewicht und Adipositas leiden, die haben im Prinzip Fehlschaltungen im Gehirn, die sie dazu bringen, die ganze Zeit mehr zu essen, als sie verbrauchen. Und das sehen wir sehr gut. Hormone spielen eine super wichtige Rolle bei Adipositas und die sind fehlreguliert. Und das hat unter anderem mit unserer Ernährungsumgebung zu tun. Ich nenne das immer die Zufilisation, die unser Gehirn im Prinzip dazu bringt, dass diese Fehlschaltungen aktiv werden.
Herzlich willkommen zu Healthwise, dem Gesundheitspodcast, präsentiert von Sunday Natural. Ich bin Nils Behrens und in diesem Podcast erkunden wir gemeinsam, was es bedeutet, gesund zu sein. Wir tauchen ein in Themen wie Medizin, Bewegung, Ernährung und emotionale Gesundheit. Immer mit einem weisen Blick auf das, was uns wirklich gut tut. Warum können manche Menschen scheinbar essen, was sie wollen und bleiben schlank, während andere dauerhaft kämpfen? In dieser Folge geht es nicht um die nächste Diät, sondern um die Frage, wie unser Stoffwechsel wirklich funktioniert. Privatdozent Dr. Med. Tim Holstein ist Arzt, Stoffwechselforscher und Oberarzt im Bereich der Endokrinologie am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein in Kiel. Er war an der National Institute of Health in Phoenix an der Erforschung sparsamer und verschwenderischer Stoffwechseltypen beteiligt. In seinem Buch Das Kuchenparadox erklärt er, warum Übergewicht nicht einfach eine Frage von Willenskraft ist und wie wir unseren Stoffwechsel im Alltag beeinflussen können. Und deswegen sage ich herzlich willkommen, Dr. Tim Holstein.
Moin Nils, danke für die Einladung.
Ach herrlich, wir sind im Norden angekommen, moin moin. Sag mir mal Tim, meine erste Frage ist ja mal eine Sonntagsfrage, deswegen, wie sieht denn eigentlich dein stoffwechselfreundlicher, perfekter Sonntag aus? Ist das dann eher Kuchen mit Sahne oder die kalte Dusche mit Chili-Omelette?
Es geht schon eher Richtung kalte Dusche. Also erstmal ein bisschen ausschlafen, ja, das mache ich auch sehr gerne, so vielleicht bis um 9. Und dann stehe ich auf und dann gehe ich erstmal auf meine Terrasse und schön eine kalte Dusche. Ne? Also ich dusche immer draußen eigentlich. Ich habe das Glück, dass ich so eine kleine Terrasse habe mit so einem Außenwasseranschluss. Da habe ich mir extra ausgesucht, die Wohnung, dass ich das auch habe.
Ja.
Und dann habe ich so einen Schlauch da angeschlossen und dann dusche ich mich schön ab, gucke in den Himmel. Vielleicht scheint die Sonne, dann freue ich mich, dass das Wetter so schön ist. Vielleicht spüre ich den Wind und das ist schon mal ein sehr guter Start in den Tag.
Und wie blickdicht ist deine Terrasse?
Ja, naja, also die Nachbarn können vielleicht schon was sehen. Aber ich habe so ein paar Pflanzen hingestellt, aber ich habe auch nicht so viel Probleme damit.
Okay.
Und
naja, Erregung öffentlichen Ärgernisses ist letztendlich ja tatsächlich eine Sache, die Interpretationssache in dem Fall dann ist.
Das stimmt, aber hat sich noch keiner beschwert bisher,
muss ich dazu sagen. Ja, du siehst ja auch gut und trainiert aus, wer weiß, vielleicht freuen sich die
Nachbarn
auch.
Vielleicht freuen sich, das stimmt, aber das war nicht das Ziel. Also auf jeden Fall, ich mag halt, wenn ich kalt dusche, das ist auch für mich so ein wichtiger Punkt, dusche ich lieber draußen kalt als drin in der Dusche. Irgendwie ist das für mich so mit einem besseren Erlebnis verbunden, draußen zu duschen. Und es gibt mir halt so den Kick, so gut zu starten in den Tag. Und ach so, was ich vor dem Kaltduschen noch mache, meistens, ich habe so eine kleine Klimmzugstange, da mache ich ein paar Klimmzüge, ein paar Liegestütze so. Immer vor dem Kaltduschen spitze ich vielleicht ein bisschen. Dann bin ich aber auch so gut schon, habe so ein Mini-Training gemacht.
Ja.
Und das ist so der erste Start. Und meistens ist es dann so, dass ich dann nicht so viel esse. Also ich bin so ein bisschen crazy, was das Essen angeht. Und zwar meistens esse ich nur einmal am Tag. Ne? Und das wäre dann abends. Also den ganzen Tag esse ich dann nichts. Und abends esse ich dann halt recht viel, ne? Je nachdem, ob ich noch Sport mache oder so. Und der Sinn ist dahinter, ich fühle mich halt ganz gut damit und ich trainiere vielleicht auch ein bisschen meine metabolische Flexibilität. Und das ist halt für mich so ein perfekter Stoffwechsel-Sonntag.
Herzliche Grüße an Daniela Kielkowski, die uns ja hier zusammengebracht hat, die ja immer dafür sagt, dass man alles möglichst auf den Morgen legen sollte. Insofern bin ich gespannt, wie ihre Meinung dazu ist. Aber das werden wir an anderer Stelle dann
diskutieren. Ich habe das ja keinem empfohlen. Ich sage bloß so, für mich funktioniert das ganz gut, aber wir haben ja jetzt auch zu Stoffwechseltypen geforscht und ich glaube, der wichtige Punkt, der dann auch Daniela Kielkowski und mich zusammenbringt, ist, dass nicht jeder gleich auf die gleiche Intervention anspricht. Und das ist ja auch das Ergebnis meiner Forschung. Und es gibt wahrscheinlich Menschen, die so gut leben können, wie ich das mache, aber andere wahrscheinlich nicht. Und da muss man genauer erforschen, warum das so ist.
Ich muss ja wirklich sagen, mir ist ja da gleich am Anfang des Buches das Herz aufgegangen, als es um das Thema Schwimmbadpommes ging. Und ich finde das so lustig, dass scheinbar, egal in welcher Region man groß geworden ist, egal in welchem Jahrgang man groß geworden ist, jeder Schwimmbadpommes kennt.
Also so das geil, ist, das so ist, lecker, auch so perfekt gewürzt.
Ja.
Ich finde, die waren immer
Ja, ja, aber auch die Art und Weise, wie kross die sind. Und also es ist eigentlich eine Frage, also ich habe gefühlt, irgendwie solche Pommes kriegt man ja fast nie. Also ich weiß gar nicht, warum.
Ich glaube, es gab so einen extra Schwimmbad-Pommes-Hersteller, der irgendwie nur an Schwimmbäder verkauft hat und diese Pommes dann überall gleich gut geschmeckt haben. Also ich erinnere mich auf jeden Fall auch daran, das war immer super lecker, im Schwimmbad die Pommes zu essen. Und deswegen berichte ich auch so ein bisschen im Buch davon.
Darum komme ich auch zu meiner ersten Frage. Warum können manche Menschen Pizza, Pommes und Kuchen essen und bleiben schlank und andere nehmen gefühlt schon beim Zuschauen zu?
Ja, das war die Frage, die ich mir halt auch immer gestellt habe. Und das fing halt damals schon an, als ich Jugendlicher war und in die Schule ging. Da kam das zum ersten Mal auf. Ich habe dasselbe aber nicht so beachtet. Ich wusste bloß, es gibt Menschen, also Schüler, die im Prinzip mit ihrem Gewicht zu kämpfen haben. Und dann gibt es Schüler wie mich, die essen können, was sie wollen und halt schlank bleiben. Und ich habe wirklich viel Quatsch gegessen damals auch, ne, bei Omi, so wie ich auch im Buch schreibe. Wenn ich meine Eltern da abgelagen haben, dann erstmal schön hier die Pombeeren, Schokobons, Schokolade, Orangensaft, ne, so der Super-GAU, ja. Und ich war halt einfach super schlank, man hat mir das nicht angesehen. Und im Studium dann, als ich Medizin studiert habe, hatten wir dann halt Vorlesungen zur Ernährungsmedizin und da ist es mir dann das erste Mal klar geworden, so irgendwie muss es doch da Unterschiede geben zwischen den Menschen. Und ich habe mich dann auch begonnen für das Thema zu interessieren, Hormone, Stoffwechsel, und habe dann auch meine Facharztausbildung in der Stoffwechselmedizin begonnen. In der Medizin nennen wir das Endokrinologie. Also Endokrinologen sind Stoffwechselärzte. Und dann hatte ich die Möglichkeit bekommen, und das ist auch super cool gewesen, dass ich das überhaupt machen durfte, in die USA zu gehen für 2 Jahre, um genau zu diesem Thema zu forschen. Und ich bin in die National Institutes of Health gegangen. Das ist so ein wichtiges Gesundheitsinstitut in den USA. Die sind eigentlich in Washington lokalisiert, aber die haben so einen Ableger in Phoenix, ja. Arizona.
Ja.
Und in diesem Ableger.
Das ist da, wo dieser große Flughafenfriedhof auch ist, oder?
Ah, das weiß ich gar nicht, habe ich gar nicht gesehen. Auf jeden Fall ist da ein großer Flughafen. Das Lustige in Phoenix ist auch, wir kennen ja unsere Flughäfen immer außerhalb der Stadt und die Bahnstationen immer innerhalb der Stadt, ja. Und da ist es so, da ist es genau andersrum. Also da gibt es gar keinen Hauptbahnhof und der Flughafen ist direkt mitten in der Stadt und die Stadt ist drumherum gebaut. Also das ist komplett anders.
Also verkehrsgünstige Lage ist da auch gleichbedeutend mit, es ist laut.
Ja, richtig, genau, richtig. Also da generell in den USA ist ja viel mit Fliegen angesagt und so. Und jedenfalls haben die da einen Ableger von diesem National Institutes of Health gegründet, um die Native Americans dort zu untersuchen, die dort gelebt haben, in Phoenix und Umgebung. Das sind die sogenannten Pima Indians. Und die haben eine sehr hohe Häufigkeit von Adipositas und Diabetes. Und man hat nicht so richtig verstanden, warum. Und deswegen hat man dieses Institut dort gegründet, um das zu untersuchen. Und ich hatte die Möglichkeit, dort für 2 Jahre hinzugehen, um den Stoffwechsel genauer zu untersuchen. Nicht nur von den Pima Indians, sondern generell von Menschen. Weil man hat damals schon Anfang der 2000er Jahre entdeckt, dass Menschen sehr unterschiedlich reagieren mit ihrem Stoffwechsel auf sogenannte Stoffwechsel-Stresstests. Die Kollegen haben damals begonnen zu schauen, wie reagiert der menschliche Körper, wenn wir ihn für 24 Stunden fasten lassen. Und wie reagiert der menschliche Körper, wenn wir ihn überernähren für 24 Stunden. Ne? Stell dir vor, du isst 5000 Kalorien statt 2500. Das ist eine ganz schöne Menge. Ne? Und dein Körper muss damit irgendwie klarkommen. Und je nachdem, wie gut er damit klarkommt, können wir unterschiedliche Stoffwechseltypen definieren. Und was wir gemacht haben ist, also wir haben erstmal diese beiden Stresstests gemacht und dann haben wir geguckt, was passiert denn mit den Menschen, mit dem Energieverbrauch, wenn wir diese beiden Stresstests machen. Und wir haben gesehen, beim Fasten, da fallen Menschen mit ihrem Energieverbrauch sehr stark ab. Aber nicht alle. Also das wäre ja normal, wenn man fastet, dann will der Körper Energie sparen, der Energieverbrauch geht zurück. Aber es gibt Menschen, die steigen sogar an mit ihrem Energieverbrauch beim Fasten. Also wir sehen eine sehr große Variabilität. Und das Gleiche haben wir auch bei der Überernährung gesehen. Dort haben wir gesehen, manche Menschen steigen sehr stark an, weil das macht auch Sinn, wenn wir ihnen doppelt so viel Kalorien geben, dann ist die Verdauungsenergie entsprechend höher. Der Körper muss ja mehr verdauen. Aber es gibt Leute, die fallen ab mit ihrem Energieverbrauch, wenn wir ihnen doppelt so viel Kalorien geben. Ne? Auch dort komplette Unterschiede zwischen den Menschen. Und das ist ganz wichtig, die sieht man nicht, wenn man einfach nur den Grundumsatz misst. Also da muss man diese Stresstests machen. Und dann haben wir gedacht, okay, es gibt diese krassen Unterschiede. Können wir damit vielleicht erklären, warum manche Menschen es so schwer haben, Gewicht zu verlieren und es so einfach haben, Gewicht zuzunehmen. Ne? Diese sprichwörtliche, ich werde vom Anschauen des Kuchens schon dick. Und das haben wir dann getestet. Nachdem wir wussten, dass es wahrscheinlich so unterschiedliche Stoffwechseltypen gibt, wir haben die dann übrigens genannt Verschwenderstoffwechsel, das sind die, die ansteigen in diesen beiden Stresstests, und Sparertypen, das sind die, die abfallen in diesen beiden Stresstests. Nachdem wir herausgefunden haben, dass es die gibt, haben wir dann geguckt, ob wir damit vorhersagen können, wer bei einer Diät zum Beispiel besser Gewicht verlieren kann. Und da haben wir, ja?
Entschuldige, nur ganz kurz, mich interessiert in diesem Zusammenhang, weil das sieht jetzt so aus, als ob es ganz klar Verschwender und ganz klar die Sparsamen gibt. Aber du hast ja gerade zwei Arten von Stresstests eben halt aufgeführt. Du hast ja einmal den überkalorischen und einmal den Fasten-Stresstest. Das heißt aber, gab es nicht auch welche, die nur auf den einen, ich sag's mal, antizyklisch oder nicht, wie man es erwarten würde, reagiert haben und nur auf den anderen? Und wenn ja, sind sie dann als Hybrid sozusagen Falschreagierer dann auch trotzdem in die Sparsamen gekommen? Oder gab es überhaupt welche, die sowohl beim Fasten als auch beim Überkalorischen sozusagen irrational reagiert haben?
Gibt es. Also letztendlich ist es ja so, wenn wir uns Menschen anschauen, dann plotten wir die auf einem Diagramm. Ne? Auf der Y-Achse ist die Reaktion beim Fasten, auf der X-Achse die Reaktion bei der Überernährung. Und dann kommt am Ende eine, das ist jetzt ein bisschen Statistik, ne? Eine Regression heraus, ne? Eine lineare Regression. Und damit können wir dann vorhersagen oder vorhersehen, wenn die signifikant ist, dass wenn Menschen bei dem Fasten zum Beispiel ansteigen, dass sie dann auch bei der Überernährung eher ansteigen. Ne? Aber trotzdem, wenn man sich die Ergebnisse anschaut, und man kann ja in die Paper reinschauen, dann gibt es natürlich auch eine Streuung da. Ne? Das heißt, es gibt Menschen, die beim Fasten sehr stark reagieren und bei der Überernährung vielleicht nicht so stark. Ne? Das sind sozusagen Outlier, ne? Oder Außen, wie sagt man, Ausreißer. Ne?
Ja, ja.
Und die gibt es. Ne? Aber letztendlich ist
aber das Normalfall ist, sage ich mal so, dass die Leute, wenn sie stark oder ich sage jetzt mal wenig auf Fasten reagieren, dass sie dann auch wenig auf die Überkalorie reduzieren.
Richtig, genau. Okay. Weil wir natürlich aus diesen statistischen Daten, aus diesen statistischen Ergebnissen machen wir natürlich eine Vorhersage für Menschen, basierend auf dem, sage ich mal, der Durchschnittsänderung der Menschen. Ne? Das heißt, die, die abfallen mit dem Energieverbrauch, rein statistisch, wir gucken uns dann die Regressionsgrade an, die können dann halt auch bei der Überernährung nicht ansteigen. Ne? Und die, die halt beim Fasten ansteigen, die können dann auch bei der Überernährung sehr stark ansteigen, statistisch. Aber es gibt natürlich immer eine Varianz, ne? Das ist klar. Und es gibt auch keine Gruppen so per se. Wir definieren das natürlich statistisch, das ist ganz wichtig. Wenn man sich die Daten aber genau anschaut, dann ist es so, dass es natürlich ein Kontinuum gibt. Das heißt, es gibt auch Menschen, die gar nicht so richtig einem Stoffwechseltyp zugeordnet werden können. Aber für statistische Analysen etc. nutzen wir halt dieses Konzept der Stoffwechseltypen. Und wenn du es genau wissen willst, wir nehmen den Median der ganzen Menschen. Und die einen, die da drüber sind über die Median, die definieren wir dann als 50%, also sind dann die Hälfte der Menschen, als Verschwendertypen und die anderen 50% dann als Sparsamkeitstypen. Ne, so machen wir das in unseren Studien. Aber wir wollen ja dann auch das vereinfachte Konzept an die Menschen bringen, weil wir sehen ja diese Unterschiede und dazu nutzen wir dann diese Typen, um das besser zu definieren. Und auch in unseren Studien zeigen wir dann die unterschiedlichen Stoffwechseltypen anhand des Medians in diesen zwei Gruppen und können dann auch statistische Unterschiede sichtbar machen. Aber du hast vollkommen recht. In der Natur ist nicht immer alles so einfach. Ne? Nicht jeder Punkt liegt auf der Regressionsgrade. Es gibt immer eine Schwankung und es gibt Leute, die beim Fasten auf einmal sehr stark ansteigen, aber bei der Überernährung vielleicht trotzdem abfallen. Aber für die Gesamtheit der Menschen gilt dieses Konzept.
Aber jetzt kenne ich tatsächlich in meinem Umfeld, ich bin ja signifikant älter als du und deswegen begleite ich ja einige Leute auch schon über viele, viele Jahre. Und es gibt da einige von denen, die tatsächlich essen konnten, was sie wollen und nicht zugenommen haben und es heute, ich sage jetzt mal, heute sieht man, dass sie zunehmen können, weil sie auch so aussehen.
Ja.
So, und deswegen ist für mich jetzt die Frage, das heißt also, man kann auch den Stoffwechseltyp dann irgendwann ändern?
Das untersuchen wir gerade, aber ich vermute es sehr stark, weil ich muss jetzt noch mal kurz ausholen, um auf diese Idee zu kommen, was dann überhaupt den Stoffwechseltyp ausmacht. Will ich kurz davor noch sagen, dass wir halt bewiesen haben, dass wir vorhersagen können, wie gut Leute bei einer Diät zum Beispiel Gewicht verlieren können. Indem wir Leute bei uns eingesperrt haben in den USA. Das ist ja gerade Trend. Also wir waren da schon 2018 Vorreiter, aber war natürlich alles freiwillig. Wir haben die auf Station im Prinzip für mehrere Wochen stationär behalten und haben bei Menschen mit Adipositas eine Diät gemacht. Um wirklich alles zu kontrollieren, haben wir alles gemessen. Also wir haben die Nahrung zum Beispiel, die die Patienten bekommen haben für die 6 Wochen, haben wir 2-mal zubereitet. Einmal für die Patienten und einmal für ein sogenanntes Bombenkalorimeter, wo wir wirklich die Kalorien gemessen haben. Dann haben wir die Aktivitätskalorien mit solchen Smartwatches gemessen. Wir haben aber auch die Stuhl- und Urinkalorien gemessen, um wirklich so Calories in, Calories out genau berechnen zu können. Und alle haben sich gleich verhalten und nach 6 Wochen gab es trotzdem sehr große Unterschiede. Wir hatten 12 Leute, die teilgenommen haben und das durchgezogen haben. Manche haben nur 5% Gewicht verloren, andere 12. So, die Frage war, warum ist das so? Und unser Stoffwechseltyp konnte vorhersagen, dass die Menschen, die einen sparsamen Stoffwechseltyp haben, am wenigsten Gewicht verloren haben und die mit Verschwendertyp am meisten. Ja, das war erstmal wichtig, dass wir überhaupt sehen können, unsere Stoffwechseltypen haben überhaupt eine Relevanz in der Realität. Wir haben die dann nach Hause gelassen, die Leute, und für ein Jahr nachbeobachtet und dann gesehen, dass manche einen Jojo-Effekt bekommen. Also wieder Weight Regain. Und das waren interessanterweise auch die Sparsamen. Die haben also nicht nur weniger Gewicht verloren, die haben auch gleichzeitig das Gewicht schneller wieder drauf gehabt, währenddessen die Verschwendertypen eher ihr Gewicht halten konnten. Und dann haben wir das Experiment noch in die andere Richtung gemacht. Und da geht das ein bisschen zu deiner Frage nämlich zurück, warum manche Menschen irgendwie nicht zunehmen, obwohl sie sehr viel essen. Wir haben dann für 6 Wochen lang schlanke Menschen eingeladen bei uns. Die sind auch stationär geblieben und die haben wir überernährt für 6 Wochen. Die haben 50% mehr Kalorien bekommen jeden Tag. Und das war echt schwierig, Leute zu finden, die das mitmachen. Und viele wollten auch tricksen, aber wir waren sehr schlau. Wir haben die mussten immer ihre Mahlzeiten in einem speziellen Raum essen, wo wir Videokameras installiert haben, sodass wir wirklich sehen konnten, dass die Mahlzeit auch gegessen haben. Ja? Und wir haben noch spezielle Sachen in die Mahlzeit getan, damit wir sehen konnten, dass sie das auch wirklich nicht wieder ausgekotzt haben danach. Ne? Also manche haben das probiert, weil dann konnten wir im Urin sehen, ob sie es gegessen haben. Also was ich sagen will, sehr gut kontrollierte Studien. Und da haben wir auch gesehen, manche nehmen nur 2% Gewicht zu, andere 8%. Also 4-mal so viel, ja, in den 6 Wochen. Ne, wenn du das extrapolierst auf ein Jahr, dann ist das echt ein großer Unterschied zwischen den Menschen. Und die haben sich alle komplett gleich bewegt, haben gleich gegessen und so. So, und da haben wir auch zeigen können, dass die Sparsamen die sind, die am meisten Gewicht zulegen. Und die Verschwender halt nicht. So, und dann hat uns interessiert, warum ist das so? Ja, und wir haben uns dann verschiedene Hormone angeschaut, die bei den Verschwendern und bei den Sparern unterschiedlich reguliert sind. Und da ist uns ein Hormon besonders aufgefallen, das ist das Hormon FGF21. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast.
Ich hätte jetzt so Ghrelin oder sonst was
erwartet. Ja, das kommt auch, die sind uns auch aufgefallen. Also ich wollte erstmal das Coolste erzählen.
Ja, ja, okay, komm, hau raus.
Also uns ist das Hormon FGF21 aufgefallen. Dieses Hormon ist ein Hormon, was normalerweise in der Leber gebildet wird und den Stoffwechsel besser macht. Also zum Beispiel die Fettverbrennung steigert. Und das ist ganz wichtig, auch das sogenannte braune Fettgewebe aktiviert. Und wir haben gesehen, dass die Verschwendertypen mehr FGF21 produzieren. Und das braune Fettgewebe, und das wissen wahrscheinlich noch nicht so viele von den Zuhörerinnen, das braune Fettgewebe ist ein gutes Fettgewebe. Ja, wir beklagen uns ja immer alle über das weiße Fettgewebe. Ja, das ist hier unser Hüftgold, unser Bauchfett, das wollen wir alle loswerden, ist auch verständlich. Normalerweise ist auch weißes Fett übrigens gut. Von der Natur ist es eine super Idee, um überhaupt dafür zu sorgen, dass unser Gehirn so stark wachsen konnte. Ne? Dafür brauchen wir eine gute Batterie und das ist unser weißes Fett. Aber aktuell haben wir zu viel davon aufgrund unserer Umgebung, in der wir leben. Wir haben aber auch braunes Fett und das wissen wir lustigerweise erst seit 17 Jahren. Also das ist eigentlich noch komplett neu. Wir dachten immer, braunes Fett haben erwachsene Menschen gar nicht.
Das ist ja bei den Babys in der ersten
Und nur Babys, genau. Mhm. Weil Babys können nicht richtig zittern. Im Vergleich zu Erwachsenen, die halt schon zittern können. Und dazu muss gesagt werden, braunes Fett ist halt ja die Heizung unseres Körpers.
Sag mal, hast du da nicht auch sogar einen Rap zu?
Stimmt, ich habe sogar einen Rap zu dem braunen Fett. Jetzt habe ich es natürlich schon verraten, was das sein könnte. Aber ich kann gerne mal einen kleinen Rap abliefern. Okay. Komm. Also wir haben jetzt natürlich keine Hintergrundmusik, aber ich probiere das mal so a cappella. Und im Prinzip, der Rap dreht sich darum, dass ich 4 Antwortmöglichkeiten versteckt habe in dem Rap, was braunes Fett sein könnte. Und am Ende geht es darum, dass man dann halt errät, was es sein könnte. Und jetzt mal gut zuhören. Und dann geht der Rap über das braune Fett los. Du, 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 du. Ist die Plauze seiner Politikergattung? Ich hoffe nicht. Der Typ sieht eher aus wie Bestattung. Mal ganz ehrlich, könnte ja die Schilddrüse sein. No, Bro, mein Onkel sagt, es heizt sich derbe ein. Und was ist mit dem Bierbauch am Ballermann? Das ist doch braunes Fett, dabei jedes pure Gramm. Joey da draußen, welche Antwort ist korrekt? Ich bin mir ziemlich sicher, ihr habt das abgecheckt. Wow! So, und jetzt darfst du raten, was waren das für Antwortmöglichkeiten jetzt?
Welche Antwortmöglichkeiten? Also ich bin mir relativ sicher, dass die Heizung ist.
Richtig, genau. Hast du die anderen auch rausgehört oder warst du so geflasht?
Nee. Dann war ja das Bauchfett sozusagen da auf Mallorca war dann
genau,
einer.
Genau, braunes
dann
so, Fett,
braunes Fett weil man braun gebrannt ist, genau. Und irgendwas war mit der Kirche, was war das?
Mit der Schilddrüse, glaube ich.
Schilddrüse.
Genau. Schilddrüsenfett und am Anfang die Plauze einer bestimmten Politikergattung. Ne? Das erklärt sich, glaube ich, von selber. Okay. Und genau, aber richtig ist die Heizung unseres Körpers. Ne? Braunes Fett. Und das ist super cool, das wissen viele gar nicht. Auch unser Körper braucht natürlich eine Heizung, weil wir leben ja nicht bei 37 Grad Außentemperatur, sondern unser Körper muss sich dauernd verteidigen gegen eine niedrigere Außentemperatur. Und da macht es doch Sinn, dass unser Körper auch eine Heizung eingebaut hat. Und das braune Fett hat Konrad Gessner entdeckt, das war ein Schweizer Naturforscher. Der hat das im 16. Jahrhundert entdeckt beim Murmeltier, da hat er so einen Naturatlas beschrieben, aber er wusste gar nicht, was das ist, ne, und hat das auch nicht als braunes Fett beschrieben. Er hat das erst die Winterschlafdrüse genannt, lustigerweise, weil er bemerkt hat, dass das Murmeltier dieses Fett benötigt, um nach dem Winterschlaf wieder aufzuwachen, um dann sozusagen die Heizung anzuschalten und aufzuwachen. Ne? Und später hat man dann gesehen, dass Mäuse und Nagetiere generell sehr viel braunes Fett besitzen, um zum Beispiel bei Kälte zu reagieren, ihre Körpertemperatur stabil zu halten. Und man hat die dann auch seziert und gesehen, dass wenn man Mäuse in eine kalte Umgebung packt, dann werden die von innen richtig braun. Ich nenne das immer Bräunung von innen, ja, das funktioniert. Ja. Und da gibt es auch tolle Bilder dazu. Und dann hat man das bei Babys entdeckt und gesehen, dass die das auch haben. 4% der Körpermasse oder des Gewichts eines Babys ist braunes Fett. Und man dachte immer, Erwachsene haben das nicht mehr. Das geht dann weg, wenn die Babys älter werden. So, und dann hat man 2009 wichtige Paper veröffentlicht, unter anderem im New England Journal of Medicine. Das sagt ihr wahrscheinlich auch was. Das ist eines der bekanntesten Journals weltweit, dass braunes Fett auch bei Erwachsenen vorhanden ist. So. Und dann ging richtig die Forschung durch die Decke. Dann hat man geguckt, weil man schon wusste, dass braunes Fett ein gutes Fett ist. Was passiert eigentlich mit Menschen, die viel braunes Fett haben? Welche Unterschiede gibt es, ne, zwischen Menschen in Bezug auf braunes Fett? Und dann hat man gesehen, erstens, braunes Fett, wenn es in Erwachsenen aktiv ist, das verbrennt Zucker und verbrennt Fette und macht daraus Wärme. Und damit unterscheidet es sich komplett von anderen Fettarten und anderen Organen. Das braune Fett hat Mitochondrien, die sind sehr eisenhaltig. Das verleiht dem braunen Fett auch die braune Farbe. Und diese Mitochondrien, die stellen kein ATP her. Vielleicht kennen das einige. Ne? Okay. ATP ist ja das Energiesubstrat unseres Körpers. Ja, das brauchen wir, um energetisch durch den Tag zu kommen. Ne? Aber die Mitochondrien im braunen Fett sind einzigartig, weil die haben ein weiteres Protein gelagert. Das nennt sich UCP1, Uncoupling Protein 1. Und das entkoppelt die Atmungskette. Im Prinzip sorgt es dafür, dass die Mitochondrien dauernd Wasserstoffionen nach außen transportieren, aber die fließen dann wieder zurück. Und am Ende entsteht nur Wärme. Ich vergleiche das immer damit, wenn man mit dem Auto fährt oder mit dem Auto steht und keinen Gang eingelegt hat und das Gaspedal drückt. Dann macht das Auto viel Lärm, produziert Wärme, aber man kommt keinen Meter voran. Ja. Ja, so ähnlich ist das auch beim braunen Fett. Und dann hat man gesehen, dass erwachsene Menschen sehr unterschiedlich viel braunes Fett besitzen. Übrigens, man hat ungefähr so 100 bis 300 Gramm, also nicht vergleichbar mit dem weißen Fettgewebe. Ja? Und man hat gesehen, dass Menschen, die sehr viel braunes Fett besitzen, tendenziell schlanker sind und jünger.
Also viel wäre 300 Gramm?
Ja, wäre schon eher viel. Aber ich muss dazu sagen, das kommt nicht nur auf die Menge an, sondern auch auf die Aktivität. Wir messen nämlich insbesondere die Aktivität von braunem Fett und nicht die Menge hauptsächlich. Und die Aktivität messen wir mithilfe eines sogenannten PET-CTs. PET-CT nennt sich Positronenemissionstomographie. Und das ist im Prinzip ein Verfahren, da spritzt man radioaktiv markierten Zucker in die Vene. Und dieser radioaktiv markierte Zucker, der wird dann in Geweben abgebaut, die sehr stoffwechselaktiv sind. Und die leuchten dann schwarz. So, das nutzt man eigentlich, um Krebs zu entdecken. Und dann hat man halt das jetzt auch für die braune Fettsuche entdeckt, weil sonst lässt sich das braune Fett sehr schwer sichtbar machen. Und da hat man gesehen, dass insbesondere Menschen, die sehr aktives braunes Fett haben, schlanker sind, jünger sind und nicht so schnell zunehmen wie andere. Und Menschen, die sehr wenig braunes Fett haben, haben dann eher das Gegenteil. Also die nehmen leichter zu, sind eher von Übergewicht betroffen und haben auch einen langsameren Stoffwechsel und kriegen zum Beispiel eher Diabetes. Ja? Und das waren so die ersten Erkenntnisse. Und dann haben wir unsere Stoffwechseltypenforschung halt gemacht, wo wir erstmal uns nur den Energieverbrauch angeschaut haben. Dann haben wir unser Hormon FGF21 gesehen, haben gesehen, das aktiviert braunes Fett. Bei den Verschwendern ist es mehr da. Und dann haben wir gedacht, okay, dann gucken wir ja jetzt mal, ob wir wirklich nachweisen können, dass Verschwender auch mehr aktives braunes Fett besitzen. Dann haben wir das gemacht. Wir haben die Sparer und die Verschwender in einen kalten Raum gepackt für 24 Stunden und haben dann den Energieverbrauch von den beiden Typen gemessen. Wir haben gesehen, dass die Verschwender ihren Energieverbrauch erhöhen können, währenddessen die Sparer ihren Energieverbrauch absenken in der Kälte. Da haben wir gedacht, okay, da könnte wirklich braunes Fett dahinter stecken. Und dann haben wir als nächstes das wirklich gemessen mithilfe so eines PET-CTs. Und da konnten wir wirklich beweisen, dass Verschwendertypen mehr aktives braunes Fett besitzen als Sparertypen. Und so bin ich dann auch richtig auf den Trichter braunes Fett gekommen, weil ich zeigen wollte, dass braunes Fett wahrscheinlich diese Stoffwechseltypen maßgeblich unterscheidet. Und wir kannten das ja schon aus der Literatur, dass es da solche Unterschiede gibt zwischen den Menschen. Und um auf deine Eingangsfrage zu antworten, es gibt auch noch andere Hormone, wie zum Beispiel Ghrelin, was auch unterschiedlich ist zwischen den Stoffwechseltypen. Wir konnten in einer anderen Studie zeigen, dass solche Sparertypen das Hormon Ghrelin vermehrt ausschütten, wenn sie fasten. Und für die Erklärung nochmal für die Zuschauer, das Hormon Ghrelin ist das Hungerhormon unseres Körpers. Das wird vom Magen ausgeschüttet und sorgt dafür, dass wir hungrig werden.
Normalerweise, das ist ja das G, was man in GLP-1, also den Abnehmspritzen, auch drin hat, oder?
Nee, das ist Glucagon-like-Peptid 1.
Ah.
Genau, also GLP-1, das ist auch noch ein Hormon, was vom Magen-Darm-Trakt ausgeschüttet wird, was aber Sättigung signalisiert im Gehirn. Und das Ghrelin ist ein Hormon, das signalisiert Hunger im Gehirn. Ja?
Ich dachte immer, dass Sättigung das Leptin wäre.
Leptin, genau, das signalisiert auch Sättigung. Leptin, genau. Leptin signalisiert auch Sättigung, aber GLP-1 auch. Also es gibt verschiedene Akteure, die im Gehirn Sättigung signalisieren. Zum Beispiel Insulin auch. Insulin signalisiert auch Sättigung. Cortisol und Ghrelin sind zum Beispiel Hormone, die Hunger signalisieren. Ne? Und wir haben dann halt gesehen, dass das Hungerhormon Ghrelin bei den Sparertypen stärker ansteigt. Und das bedeutet, die sind eher hungriger. Also die sind nicht nur vom Stoffwechsel wahrscheinlich schlechter, sondern kriegen auch mehr Hunger.
Ah, ne? Das ist wirklich eine Lose-Lose-Kombination.
Das ist eine Lose-Lose-Kombination. Und bei Leptin, dem, ich nenne das immer das Fettspeicherhormon in unserem Körper, das wird ja von den Fettzellen, von den weißen Fettzellen ausgeschüttet, um dem Gehirn zu signalisieren, wie voll sind dann unsere Fettspeicher. Ich nenne das auch immer so das Batterie-Ladezustandsanzeige-Hormon, ja, was im Prinzip sagt, okay, wie voll ist die Batterie geladen? Und wir wissen, dass wenn man zum Beispiel eine Diät macht, dann fällt das Leptin sehr stark ab. Und wenn das abfällt, dann denkt unser Körper, oh, die Energievorräte, die gehen zur Neige, wir müssen jetzt Energie sparen. Und es gibt Menschen, bei denen fällt das stärker ab als bei anderen. Und da konnten wir zeigen, das sind eher die Sparertypen. Und bei den Verschwendertypen fällt das nicht so stark ab. Und das ist ein wichtiger Punkt, weil wenn Leptin abfällt, dann geht auch der Energiestoffwechsel in so einen Energiesparmodus. Ne? Und das heißt, die Sparer sind auch hinsichtlich von Leptin nochmal zusätzlich betroffen. Also diese Hormone konnten wir identifizieren. Aber ich denke, so das Wichtigste ist das braune Fett. Und wenn wir wissen, was das braune Fett alles kann, dann denke ich, ist es ein toller Angriffspunkt, um meiner Ansicht nach Menschen vom Sparer zum Verschwender zu machen, indem wir bei denen mehr braunes Fett züchten.
Das ist eine total spannende Frage. Jetzt ist also, bevor wir gleich auf diese Frage nochmal reingehen, ist für mich eine wirklich große Frage. Wenn ich das alles jetzt so richtig mitgeschnitten habe, dann würdest du sagen, ist Übergewicht wirklich keine Frage der Willenskraft?
Nein, Übergewicht ist keine Frage der Willenskraft. Also es ist ganz wichtig zu betonen, dass Übergewicht eine chronische neurobiologische Erkrankung ist, die unser Gehirn betrifft. Und Menschen, die an Übergewicht und Adipositas leiden, die haben im Prinzip Fehlschaltungen im Gehirn, die sie dazu bringen, die ganze Zeit mehr zu essen, als sie verbrauchen. Und das sehen wir sehr gut. Hormone spielen eine super wichtige Rolle bei Adipositas und die sind fehlreguliert. Und das hat unter anderem mit unserer Ernährungsumgebung zu tun. Ich nenne das immer die Zufilisation, die unser Gehirn im Prinzip dazu bringt, dass diese Fehlschaltungen aktiv werden.
Wenn du dann sagst, okay, der eine Schlüssel sozusagen ist das braune Fett, der andere Schlüssel sind eben halt die Hormone. Es gibt ja diese Studie, die ja mehrfach an Mäusen durchgeführt wurde, wo man einer schlanken Maus den Stuhl sozusagen einer übergewichtigen Maus gegeben hat, woraufhin die schlanke Maus übergewichtig wurde. Also das hat man ja nicht nur einmal gemacht, klingt so, als ob es nur bei einer Maus war, aber das ist ja etwas, was sehr häufig wieder reproduziert wurde. Wie passt das denn ins Bild?
Ja, das Mikrobiom scheint bei Mäusen eine wichtige Rolle zu spielen. Ich glaube, du sprichst da die Studien an, die von Peter Turnbull gemacht wurden in San Francisco. Und der hatte das in Mäusen sehr gut gezeigt, dass das Mikrobiom scheinbar auch das Gewicht bestimmen kann. Ich muss hier bloß ganz klar betonen, dass wir aktuell keine Daten dazu in Menschen haben, die genau das zeigen. Deswegen gibt es auch noch keine Mikrobiom-Intervention bei Menschen, die wissenschaftlich fundiert und legitimiert ist. Ja? Aber tendenziell ist das Mikrobiom wahrscheinlich auch bei Menschen ein wichtiger Faktor, wenn es um Übergewicht geht. Und in Mäusen konnten wir das sehr gut zeigen. Es gibt auch Hinweise, zum Beispiel, und da kommen wir auch auf unsere Stoffwechseltypen wieder zurück, dass es bestimmte Menschen gibt, die Nahrung besonders gut verwerten können, weil sie ein sehr gutes Mikrobiom haben. Und das kann man lustigerweise an den Pupsen der Menschen erkennen.
Oh.
Ja, richtig. Das haben auch Kollegen von uns veröffentlicht, auch aus Phoenix, letztes Jahr. Die haben sich einmal das Methan in Pupsen angeschaut und das dann verglichen mit der Verwertung der Nahrung von diesen Menschen. Die haben bestimmte Mahlzeiten bekommen und dann hat man sich das angeschaut. Und da konnte man zeigen, dass die Menschen, die sehr viel Methan produzieren, solche ja sehr guten Verwerter sind, also gute Futterverwerter, wie man das so umgangssprachlich mal gesagt hat. Und Menschen, die wenig Methan produzieren, sind schlechte Futterverwerter. Also auch in den Hinblick, auch auf den Hinblick Kalorienzählen, muss ich da auch mal sagen, das wird ja beim Kalorienzählen gar nicht berücksichtigt, ob wir jetzt ein guter oder schlechter Futterverwerter sind, welches Mikrobiom wir haben. Also da ist noch viel im Unklaren, aber es gibt erste Hinweise, dass halt das Mikrobiom auch bei der Futterverwertung eine wichtige Rolle spielt. Und ich kann mir schon vorstellen, dass wir das, was wir in den Mäusen mal gesehen haben, irgendwann auch in Menschen sehen, aber so weit sind wir aktuell noch nicht und deswegen bin ich da immer ein bisschen zurückhaltend.
Du hast gerade das Thema Kalorien angesprochen. Ist eine Kalorie eigentlich eine Kalorie oder macht es einen Unterschied, ob es aus einer Mandel, Cola oder Pasta kommt?
Jo, also eine Kalorie ist erstmal eine Kalorie, ne? Weil wenn man jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, du hast hier 100 Gramm Mandeln, ja, und du verbrennst die in einem Bombenkalorimeter, das ist halt das Gerät, wo man Kalorien mit misst, dann wird da immer ein bestimmter Kaloriengehalt bei rauskommen. Ne? Bei 100 Gramm Mandeln sind das wahrscheinlich so 600 Kalorien, die da entstehen. Ne? So, aber wir sind kein Bombenkalorimeter als Mensch. Ja, das heißt, das ist leider bei uns Menschen nicht so einfach. Ja, stell dir vor, du isst 100 Gramm Mandeln und die Mandeln sind ja gut verpackt in einer Nahrungsverpackung und wie gesagt, wir sind kein Ofen, sondern wir verwerten die Nahrung chemisch. Und die Nahrung wird erstmal aufgespalten, die Mandeln werden zersetzt und sowas alles. Wir zerkauen die erstmal, dann landen die zerkaut im Darm. Und dann gibt es da chemische Prozesse, die dann dafür sorgen, dass die Kalorien aus den Mandeln aufgenommen werden. Bloß die sind leider nicht so perfekt wie ein Hochofen. Ja? Und deswegen nehmen wir zum Beispiel, wenn wir richtige Mandeln essen, nur ungefähr 2/3 der Kalorien, die rein physikalisch in den Mandeln sind, wirklich auf. Und das hat mit der Nahrungsverpackung zu tun. Weil die so gut verpackt sind, kann unser Körper diese Verpackung nicht komplett lösen und nimmt nur einen Teil auf. Und wir scheiden dann, ich weiß jetzt nicht, ich habe jetzt die genauen Zahlen nicht im Kopf, aber 100 bis 200 Kalorien wieder aus. Ja, und das Spannende ist aber, wenn wir vorher die Mandeln pürieren und dann Mandelmus zu uns nehmen, dann haben wir schon sehr viel Verdauungsarbeit geleistet und unser Körper kommt viel einfacher an die Kalorien ran und dann nehmen wir auch tendenziell eher diese 600 Kalorien dann auf. Ne? Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, wir sind kein Hochofen, ne? Und die Verfügbarkeit der Kalorien, die dann unser Körper wirklich bekommt, hängt auch vom Verarbeitungsgrad ab, das ist wichtig. Und es gibt noch vollkommen andere Sachen, die beim Kalorienzählen vernachlässigt werden. Also vom Mikrobiom haben wir ja schon gesprochen, gute und schlechte Futterverwerter. Ja, das kommt nochmal on top. Und dann aber auch, was auch wichtig ist, die Passagezeit im Darm zum Beispiel. Ne? Es gibt Menschen, die haben eine schnelle Passagezeit im Darm. Es gibt Menschen, die haben eine langsame Passagezeit im Darm. Wird auch gar nicht berücksichtigt. Ne? Hat dann auch damit zu tun, wie viel Kalorien du ausscheidest am Ende. Und dann auch ganz wichtig, die Nahrungsmittellabels. Viele Menschen denken ja, die Kalorien, die auf den Nahrungsmittelverpackungen stehen, sind genau die, die ich auch esse. Aber mein Kollege Rainer Jumpertz, auch ein Endokrinologe aus der Uniklinik in Tübingen, der war vorher auch in den USA und der konnte zeigen, dass das, was auf den Nahrungsmittellabels steht, nicht immer das ist, was auch drin ist. Die Zahlen können so 5% sich ungefähr nach oben oder nach unten bewegen. Meistens sind dann mehr Kalorien drin, aber als draußen draufsteht. Ne? Und das ist ein wichtiger Punkt, wo ich den Leuten auch immer sage, Kalorienzählen ist ja schön und gut. Aber es gibt viele Unbekannte, die wir beim Kalorienzählen halt gar nicht betrachten, die wir einfach mal so hinnehmen. Und das kann dann aber erklären, warum manche Menschen so viele Unterschiede sehen, warum manche beim Kalorienzählen gut abnehmen und andere halt nicht. Ne?
Ich finde jetzt einen Punkt ganz interessant, weil das Beispiel mit dem Mandel und Mandelmus hast du jetzt ja gerade genannt. Und ich war ja lange Zeit beim Lanzerhof, da wurde man ja immer angehalten, 30 bis 50 Mal jeden Bissen zu kauen. Gut gekaut ist halb verdaut. So. Ja. Rein, wenn ich jetzt quasi deiner Logik folge und ich dann tatsächlich das so mache, dass ich eben halt alles sehr gut kaue, sehr gut einspeichle, dann ist ja schon sehr viel Verdauungsarbeit im Mund gemacht. Das heißt, damit erhöhe ich ja die Wahrscheinlichkeit, dass die Kalorien, die ich dann sozusagen in den Mund reintue, gut gekaut, dann runterschlucke, auch besser verwertet werden. Das heißt also, wenn ich jetzt das Ziel habe, weil mir Mandeln so gut schmecken, dass ich, sage ich mal, gerne mehr Mandeln essen möchte und weniger Kalorien, dann müsste ich sie ja eher nicht so gut kauen, weil ja. dann ja mehr Kalorien wiederum.
Ja, das kann man so sehen. Also du kannst natürlich auch die Mandeln im Ganzen schlucken, dann hast du am wenigsten Arbeit, aber das wird dir nicht schmecken und es ist auch nicht das, wofür unser Körper gebaut wurde, ne? Muss ich ganz klar sagen. Also diese mechanische Verdauungsarbeit, die wir im Mund leisten, ich denke, die ist vernachlässigbar. Ich rede eher von der Verdauungsarbeit, die vorher gemacht wird durch unsere industriellen Prozesse.
Okay.
Denn das ist der weitaus wichtigere Punkt. Ja? Wir wissen, apropos Kauen, wir wissen eigentlich, dass Kauen sehr gut ist. Kauen stimuliert nämlich zusätzlich noch die nahrungsinduzierte Thermogenese. Das bedeutet, die Verdauung wird oder die Verdauungsenergie wird durch das Kauen nochmal extra angeregt. Das haben auch Studien gezeigt. Und in meinem Buch zum Beispiel schreibe ich auch, dass man extra viel kauen sollte. Und wann kaut man viel? Wenn man unverarbeitete Nahrung isst. Ja, zum Beispiel nach der Arbeit esse ich immer gerne einen richtigen Kohlrabi.
Ja.
Ne? Und da muss ich ganz schön drauf rumbeißen. Oder ein paar Möhren. Ne?
Und das isst du abends?
Ich liebe das.
Ja, ja. Aber ich finde das so wahnsinnig, weil das ist auch wieder eine der Philosophien, die wir im Landshof hatten. Abends keine Rohkost, weil es eben halt die Schwerverdaulichkeit dann eben halt dann so ist. Aber
also ich mag
scheint
das
bei dir immer. Ja alles zu funktionieren.
Ich denke, es ist immer alles individuell. Ne? Also ich habe mich so eingerichtet damit, komme damit gut klar. Aber worauf ich hinaus will, ist, dass diese Kauarbeit und die Verdauungsarbeit durchs Kauen halt wichtiger Faktor ist und man jetzt nicht sagen sollte, ich sollte jetzt möglichst wenig kauen, damit meine Nahrung gut verpackt im Darm ankommt. Ja? Das Hauptproblem ist, dass unsere Nahrung oft schon vorverdaut ist durch diese industriellen Prozesse, Stichwort Fertignahrung. Ja? Wenn du dir mal Pringles-Chips anschaust zum Beispiel, dann wirst du sehen, die sehen eigentlich recht hart und knackig aus. Ne? Aber pack die einmal auf deine Zunge und die zerfließen sofort in so eine leckere, cremige Masse. Dein Körper muss gar nichts mehr tun, alle Kalorien sofort verfügbar. Und genauso ist es mit, weiß ich nicht, Softdrinks, ja, oder anderen Fertigprodukten. Die sind im Prinzip schon so vorverdaut, dass sie perfekt aufgenommen werden und das trägt unter anderem auch dazu bei, dass wir am Ende viel mehr Kalorien aufnehmen, als wir eigentlich benötigen. Ne? Und daher meine ich, und das schreibe ich auch in dem Buch, die Nahrungsverpackung möglichst durch intakte, unverarbeitete Lebensmittel so gut verpackt halten wie möglich und dann profitiert man auch am besten von diesen ganzen Verdauungsvorgängen und kann insbesondere auch die Kalorien, die man aufnimmt, etwas reduzieren.
So, jetzt habe ich die HörerInnen lang genug auf die Folter gespannt, weil jeder sagt jetzt, ich möchte auch ein Verschwender werden.
Ja,
so.
Natürlich.
Das also, steht es in dem Buch, löst ja. du das Rätsel auf, wie ja. werde ich jetzt Verschwender?
Ja, richtig. Also natürlich will jeder das werden. Wir forschen noch dran. Ne? Also das ist alles latest science, genau. Also das ist alles latest science. Und wir haben aktuell noch Studien laufen. Ich habe zum Beispiel gerade eine Studie bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft beantragt, wo wir Kältebäder durchführen wollen, um den Stoffwechseltyp zu konvertieren, von sparsam zu verschwenderisch. Und in dem Hinblick, mein Haupttipp, um Verschwender zu werden, ganz wichtig, mehr Kälte wagen. Ja? Wir leben aktuell in einer Zeit, wo wir uns das ganz gemütlich eingerichtet haben. Ne? Wir haben immer warme Temperaturen, die Räume sind gut geheizt, wir haben ein warmes Auto und wir haben auch Jacken und so. Unser Körper muss eigentlich sich gar nicht mehr gegen die Kälte wehren. Und ich finde, das ist ein Nachteil für unseren Stoffwechsel und für unsere Gesundheit, weil unser Körper ist groß geworden in einer Zeit, wo Kälte eine ständige Bedrohung war. Und vor allen Dingen, Kälte ist auch einer der wichtigsten Umweltfaktoren, die uns umbringen kann. Damals, ja. Und deswegen hat unser Körper gute Verteidigungsmechanismen entwickelt, um der Kälte standzuhalten. Und aktuell ist es so, dass wir diese Verteidigungsmechanismen gar nicht mehr nutzen. Und dann verkümmern die. Stichwort braunes Fett. Ne, das verkümmert, wenn wir es nicht nutzen. Ja. Und damit gehen auch die gesundheitlichen Vorteile zurück. Das heißt, mein Haupttipp, mehr Kälte wagen, zum Beispiel eine kalte Dusche einfach mal integrieren in seinen Alltag. Für die, die sagen, das ist mir zu hart am Anfang, dann nach der warmen Dusche kalt duschen oder erstmal so Kneippgüsse machen. Ne? Und für die Hartgesottenen, warum nicht mal regelmäßig Eisbaden gehen oder sich so eine Kältewanne anschaffen? Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ich mache das auch so, dass ich auch Kälte in meinen Alltag integriere. Das heißt, auch im Winter fahre ich in kurzer Hose und T-Shirt zur Arbeit mit dem Fahrrad zum Beispiel.
Ja? Wow.
Und ich genieße das auch so ein bisschen zu frieren, weil ich finde, dann wirkt man so lebendig, ja, und der Körper muss was tun, um zu überleben. Und letztendlich geht ja Leben darum, oder das Leben generell dreht sich darum, irgendwie den Bedingungen zu trotzen und trotzdem zu überleben. Und wenn man diese Verteidigungsmechanismen ein bisschen fördert, ich glaube, dann wird man langfristig auch gesünder und hat einen besseren Stoffwechsel. Und daher wäre das mein Haupttipp. Aber es gibt natürlich auch noch andere Tipps für die, die jetzt gar keine Kälte mögen. Wir konnten zeigen, also nicht wir, aber andere Forscher konnten zeigen, dass auch bestimmte Lebensmittel braunes Fett aktivieren können.
Ach, tatsächlich?
Richtig. Und dazu zählt insbesondere Chili. Das macht vielleicht auch für einige Sinn, weil wenn man Chili isst, dann wird einem sehr schnell warm und man fängt an zu schwitzen.
Ja.
Chili ist auch so ein bisschen Stress für unseren Körper, ja. Weil da ist ein Stoff drin, der nennt sich Capsaicin. Das ist der Stoff, der dem Chili im Prinzip auch die Schärfe gibt. Und der dockt an bestimmte Rezeptoren an, im Mundraum, im Magen-Darm-Trakt. Und dadurch wird unser Sympathikus aktiviert und der aktiviert dann wiederum das braune Fett. Der Sympathikus ist ein Teil des Nervensystems, ja, der im Prinzip so unser Stressnervensystem ist, aber guter Stress, ja. Und dann, wenn das braune Fett aktiviert ist, wird einem halt warm, deswegen kann einem nach Chili-Konsum halt warm werden. So, und Studien haben gezeigt, dass Chili-Konsum halt das braune Fett aktivieren kann und den Stoffwechsel nach oben schrauben kann. Aber wir wollen jetzt ja nicht alle Chili essen. Also tendenziell bin ich dafür, generell vielleicht ein bisschen mehr Schärfe zu integrieren. Aber ich sag mal, wenn wir das wirklich nachhaltig und gut machen wollen, müssen wir auch sehr hohe Dosen wahrscheinlich davon essen. Und es gibt dagegen dann eine Forschung, die geguckt hat, ob man diese Effekte auch erreichen kann, ohne diese Schärfe zu haben vom Chili. Und da gibt es bestimmte Paprikasorten, die so Abkömmlinge vom Capsaicin haben. Das sind die sogenannten Capsinoide. Und diese Capsinoide, die vermitteln auch eine Aktivierung von braunem Fett, aber die haben nicht diese Schärfe. Und das gibt es zum Beispiel in Tablettenform. Und das ist eine japanische Firma, die das produziert. Ich habe die jetzt auch mal kontaktiert. Die haben das auch mal so publiziert, dass das braunes Fett aktiviert. Und ich wollte jetzt selber mal das untersuchen, ob das wirklich so ist, ob wir das auch sehen. Und da bin ich auch aktuell dran, da eine Studie durchzuführen. Aber das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Und dann wissen wir, dass Ingwer, grüner Tee und Kaffee wahrscheinlich auch kleine Effekte auf das braune Fett haben. Ne? Dabei muss ich sagen, man wird jetzt nicht schlank, wenn man auf einmal nur grünen Tee trinkt. Ne?
Ja.
Und man wird auch nicht schlank, wenn man jetzt auf einmal Eisbaden
ja.
macht. Ne? Der Punkt ist darin, dass viele kleine Sachen, die man ändert in seinem Alltag, wahrscheinlich dann einen Effekt auf lange Sicht haben werden. Ne? Ich verspreche auch kein Wundermittel in meinem Buch, weil als Forscher und Wissenschaftler ist es mir immer wichtig, nah an der Wahrheit und an dem zu bleiben, was wissenschaftlich bewiesen ist. Ne? Und da wissen wir einfach, dass allein durch Kältebaden jetzt die Leute nicht auf einmal Gewicht verlieren. Ne? Ich gehe regelmäßig Eisbaden in der Seebar. Das ist bei uns in Kiel so ein cooler Ort, wo man im Winter halt direkt in die Förde gehen kann. Und da ist eine große Winterbader-Community von Leuten, die machen das wahrscheinlich noch viel öfter als ich. Und die sind auch nicht alle gärtenschlank.
Ne? Ja.
Aber die fühlen sich gut. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt. Die fühlen sich gut und die machen das einfach, weil sie merken, das tut mir gut. Das tut auch was Gutes für meinen Stoffwechsel. Ne? Genau, also das sind so Ideen, die ich habe. Andere Ideen, die jetzt nichts direkt mit dem braunen Fett zu tun haben, aber auch mit der Stoffwechselaktivierung, proteinreiche Kost, da bin ich immer ein Freund von. Also ich empfehle im Prinzip 1,2 bis 1,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Das ist mehr, als die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt.
Aber das, was die Amerikaner mittlerweile schon empfehlen.
Ja, ist sehr gut. Ich finde, auch in Deutschland sollten wir da ein bisschen ruhig mutiger sein und einen höheren Proteinkonsum empfehlen, weil Protein ist schwer verdaulich, ne? Stichwort Nahrungsverpackung. Das heißt, unser Verdauungsenergieverbrauch geht nach oben und Protein sättigt auch sehr gut. Ne? Wer mal abends so ein Magerquark isst, der wird merken, dass er danach ziemlich satt ist. Ne? Und das mache ich zum Beispiel auch regelmäßig. Und dann mein anderer Tipp, unverarbeitete Nahrung essen, weil ne, Stichwort Kohlrabi, Stichwort Möhren, da müssen wir ziemlich viel kauen und das stimuliert zusätzlich nochmal unsere Verdauungsenergie. Und auch ganz wichtig, und da komme ich jetzt auch wieder mit Daniela Kikowski zusammen. Ich empfehle auch die Hauptmahlzeit eigentlich eher morgens zu essen statt abends. Ich mache das jetzt selber nicht, ne? Weil ja. Ich bin so sozial, sage ich mal, ich schlafe gern aus und abends esse ich dann halt mal gern was mit Freunden und so. Aber tendenziell, wenn man es wirklich, sage ich mal, das Beste rausholen will aus seinem Stoffwechsel, dann wissen wir auch durch Studien, dass morgens die Hauptmahlzeit essen, sage ich mal, das den Stoffwechsel am besten antreibt im Vergleich zu abends.
Ja. Ja, das sind jetzt schon einige Tipps dabei gewesen. Ganz interessant finde ich aber auch deine Empfehlung zum Thema Protein. Du hast ja das Vorwort von Professor Andreas Michalsen schreiben lassen, den ich ja auch sehr gut kenne. Und der wiederum ist ja etwas kritischer, was das Thema Proteine betrifft, weil es eben halt auch die mTOR-Aktivität, also sprich eben halt die Alterung eben halt dann schneller vorantreibt.
Ja, richtig, genau. Also mTOR ist ja jetzt nicht schlecht. Ne? Ich finde, es muss immer ein ausgeglichenes Verhältnis geben zwischen der mTOR-Aktivität, also das ist ein Signalprotein, was letztendlich anabol wirkt, also Muskeln aufbaut. Und dann gibt es so den Gegenspieler AMPK, nennt er sich. Und der aktiviert eher so einen Energiesparmodus und zum Beispiel auch das Cell Recycling, was zum Beispiel beim Intervallfasten sinnvoll ist. Ich denke, man braucht so beides, ne? Also wenn man nur eins hat, ist auch schlecht. Ich denke zum Beispiel, was ich mache, ist, dass ich ja Intervallfasten mache und ich ernähre mich proteinreich. Ich baue aber auch Zeiten ein, wo ich halt Fastenperioden habe, wo dann wahrscheinlich mein AMPK-System mehr aktiviert wird. Aber ich weiß es auch nicht, habe ich noch nie gemessen, ne? Aber dadurch kann man vielleicht so einen Ausgleich finden zwischen beiden. Und proteinarme Kost zu wählen, nur um mTOR abzuschalten, würde ich jetzt auch nicht, ne? Weil proteinarme Kost kann dann auch wieder Nachteile haben, weil sie zum Beispiel verhindert, dass wir Muskeln aufbauen können, dass unser Körper Reparaturen durchführen kann. Da wäre ich dann also eher zurückhaltend. Aber natürlich, die Wissenschaft ist eine lebendige und es gibt Forschung in diese Richtung und in diese Richtung. Ich sage bloß tendenziell für die meisten Menschen, die abnehmen wollen, ist, denke ich, eine proteinreiche Kost sinnvoll. Aber auch gute Proteine, muss ich dazu sagen.
Gute Proteine auf jeden Fall. Nicht die Proteinchips und Proteinpopcorn und Proteineiscreme,
ja,
und
also
was es alles gibt.
Genau, es, ganz lustig übrigens, ich war auch letztens im Supermarkt und da habe ich irgend so eine Hackfleisch-Tüte gesehen, wo dann draufsteht, proteinreich, ne? Und das ist jetzt ein großer Marketing-Gag, weil Hackfleisch ist schon immer proteinreich gewesen, ja, aber die Firmen werben jetzt damit, weil sie wissen, dass Leute auf dieses Proteinreich voll anspringen. Und dieses High-Protein-Zeugs an fertig verarbeiteten Nahrungsmitteln, da wäre ich auch eher zurückhaltend. Wie gesagt, mein Favorite ist eigentlich Magerquark. Den kann man super mixen, zum Beispiel mit ein paar Bananen, vielleicht noch ein bisschen Müsli rein. Und dann schmeckt der auch super gut und man hat vor allen Dingen hochwertiges Protein, aber auch pflanzliches Protein, also Humus zum Beispiel esse ich auch super gerne, das sind so Tipps.
Da kann ich an dieser Stelle nochmal einen kleinen Tipp zurückgeben. Ich bin ein großer Fan, es gibt einen griechischen Joghurt oder einen Joghurt griechischer Art von der ist so in so einer grünen Verpackung, ich will jetzt hier den Namen nicht der Marke jetzt irgendwie nennen, aber der eben halt nahezu die gleichen Werte wie Skia oder Magerquark hat, aber schmeckt noch halt wie Joghurt.
Ah,
also
okay.
Das heißt also, das ist deutlich nicht so, wie soll ich sagen, beim Quark hat man ja immer das Gefühl, dass so ein kleines bisschen...
Ja, ist so ein bisschen wie eine Paste. Ne?
Ja, genau. Und deswegen, also schau dir mal diesen
speziellen Joghurt,
diesen Joghurt griechischer Art. Gibt's okay. Ich habe ihn noch nie in einem Supermarkt nicht gefunden.
Okay.
Aus der grünen Packung dann an. Da gibt es immer so einen 400-Gramm-Becher, der hat 36 Gramm Protein. Und den kannst du halt wirklich als Joghurt essen.
Ja, sehr gute Idee. Also apropos... Quark cremiger machen, da nutze ich immer den Milchtrick. Ich mache immer ein bisschen Milch rein, verrühre das gut, dann schmeckt das auch fast wie Joghurt.
Ja, ja.
Aber wie gesagt,
der... Ehrlich gesagt, ich tue einfach bei Quark oder Wasser, tue ich einfach ein bisschen Wasser nur rein.
Das oder Wasser, geht auch, gut. Ja.
Geht auch, ehrlich gesagt, genau. Sind nicht nochmal zusätzliche Kalorien.
Ja, das stimmt. Aber ich mag auch Milch so ein bisschen. Naja, aber das ist eine andere Geschichte.
Gut, dann, da gehen wir jetzt nicht mehr darauf ein. Ja. Aber jetzt habe ich trotzdem nochmal eine Frage, weil wir gerade das Fastenthema angesprochen haben. Hm. Weil ich kann grundsätzlich schon, also was ich eben im Lanzerhof häufig gemacht habe, ist dieses Fasten nach FX Meyer. Da hat man ja dann immer so auch ein bisschen sowas zum Kauen und allen drum und dran. Da hat man zwar meistens einen Tag null, aber dann geht man immer auf so verschiedene Ernährungsstufen und da hat man dann schon ein paar Kalorien. Das Gleiche ist, was Andreas Michalsen anbietet, das sogenannte Scheinfasten. Basierend auf dieser Idee von Walter Longo, wo man ja eben halt fast keine Kalorien, also so unter 700 Kalorien am Tag zu sich nimmt, aber eben trotzdem immer noch drei Mahlzeiten. Das kann ich alles machen. Wenn ich wirklich Nullfasten mache, also so ein Wasserfasten mit Abführmittel und allem drum dran, ich kann dann nach zwei, spätestens drei Tagen nicht mehr aufstehen. So, also ich bin dann so runter sozusagen, dass mir dann so sehr die Energie fehlt, dass es bei mir einfach nicht funktioniert. Da gibt es immer genügend Leute, bei denen das gut funktioniert, bei mir irgendwie nicht.
Ja.
Hat das was mit meinem Stoffwechsel zu tun?
Wahrscheinlich. Das ist auch eine super Idee, die ich habe, dass wir zum Beispiel Intervallfasten untersuchen in Bezug auf unsere Stoffwechseltypen, um dann zu schauen, ist das vielleicht eher was für den Sparsamen oder ist es eher was für den Verschwendertypen? Ne? Mhm. Weil ich glaube, und das höre ich auch aus den Erzählungen, auch jetzt mit dem Austausch mit Daniela Kikowski, aber auch mit meinen Patienten, dass nicht jeder gut anspricht auf das Intervallfasten und auch auf generell Fastenperioden. Ne? Ich bin zum Beispiel ein Typ, ich komme sehr gut klar damit. Also mein Körper, würde ich jetzt sagen, hat eine sehr gute metabolische Flexibilität. Das heißt, er kann schnell umschalten von Zucker auf Fettverbrennung und kann dann auch erstmal auf Fett laufen. So, ne? Ja. Da bin ich zwar nicht so leistungsfähig, aber ich kann halt trotzdem noch so sehr gut durch den Tag kommen. Und bei anderen klappt das vielleicht nicht so gut. Das ist meine Idee, ja, meine Vermutung, das müssen wir noch zeigen. Und daher denke ich, dass es schon was damit zu tun hat. Und generell, wir müssen halt den individuellen Stoffwechsel von den Menschen betrachten und nicht alle über einen Kamm scheren. Und so könnte man dann auch erklären, warum manche mit dem Intervallfasten nicht so gut klarkommen und andere halt schon. Also ich könnte auch kaum anders essen. Natürlich esse ich auch manchmal morgens, wenn Mutti was Leckeres zum Frühstück macht, ne? Da esse ich natürlich auch morgens, ne? Oder wenn es mal irgendwie, keine Ahnung, wenn ich zu irgendeinem Vortrag fahre und dann gibt es ein lecker Buffet davor, esse ich das natürlich. Bin ja jetzt nicht verrückt, ne? Und lasse das dann aus, um so dogmatisch meinem Fastenmodus nachzugehen. Aber in den meisten Tagen mache ich das halt schon, vor allen Dingen, wenn ich normal arbeite. Und da fühle ich mich super fit, ne? Ich stehe auf, dusche kalt, zack, zur Arbeit. Da trinke ich dann Wasser, habe meine Sprechstunde. Danach mache ich noch Konsile im Krankenhaus. Das heißt, ich laufe hin und her zu den Patienten und zu Ärzten. Und ich fühle mich super mobil und agil. Und deswegen, allein schon wegen dieses Gefühls, möchte ich es eigentlich jetzt gar nicht anders machen, ne? Und dann mache ich noch Sport nach der Arbeit, was auch für den Körper natürlich eine Belastung ist, dann noch extra Kalorien zu verbrauchen. Also manchmal fahre ich noch 60 Kilometer Fahrrad oder so oder gehe ins Fitnessstudio und trainiere die Muskeln. Und danach esse ich erst was.
Das heißt also, wir nehmen heute hier abends auf. Es ist jetzt kurz nach 7. Das heißt, du hast heute noch nichts gegessen.
Doch, ich muss dazu sagen, eben habe ich noch ganz kurz was gegessen, weil ich kam gerade am Hauptbahnhof an, in der DB-Lounge.
Ja.
Und ich habe immer dieses Glück, dass ich da in diese DB-Lounge kann mit dem Premium-Bereich, wo es immer einen kleinen Snack gibt. Und da habe ich mir noch einen Hummus geholt, weil ich weiß immer, da gibt es Hummus. Aber sonst hätte ich heute noch nichts gegessen, das stimmt.
Okay, verstehe. Jetzt haben wir schon sehr viel auch über Proteine gesprochen und ich sage ja immer so, es wird ja immer ein neuer Hype gegründet, irgendwie sowas, und der nächste Hype ist ja ganz sicher, sieht man ja auch schon, das Thema Ballaststoffe. Wir nehmen ja alle zu wenig Ballaststoffe auf uns, zu uns. Wie ist denn da dein Blick auf das Thema Ballaststoffe?
Fibermaxing, ne? Das habe ich jetzt auch immer gehört, das ist so das neue Trend.
Fibermaxing, ne? Ist nach Proteinmaxing jetzt das neue Ding.
Ja, ich sag mal so, generell stimmt das, wir haben einen Ballaststoffmangel, die meisten Menschen nehmen zu wenig davon auf, weil durch die hochverarbeitete Nahrung, die ist sehr arm an Ballaststoffe, haben wir halt diesen Mangel. So, aber ich denke mal, zu viel Ballaststoff auf einmal ist auch wieder schlecht, weil dann kriegen wir alle Durchfall.
Ach, ich dachte Verstopfung. Weil ja, gerade, vielleicht also auch je nachdem, also Flohsamenschal, wenn ich jetzt nämlich irgendwie nur von Flohsamenschalen ernähren würde, dann glaube ich, wird es eng.
Ja, also eins von beiden. Auf jeden Fall kann dann unser Magen-Darm-Trakt auch ein bisschen rebellieren, ne? Weil dann unsere Bakterien in Ekstase gehen und auf einmal 10.000 Gase produzieren und unsere Nahrung nicht mehr richtig verwertet werden kann. Also auch da ist es immer Augenmaß, ne? Und ich persönlich esse so 60 Gramm normalerweise.
Wirklich?
Ja, das 60 ist schon recht
Gramm,
viel.
Das ist schon echt viel.
Das ist schon viel, ja, das ist schon viel. Aber guck mal, wenn du hier so ein Kohlrabi isst, eine Möhre, dann noch Hummus und ich esse so Saatenknäckebrot, ne, da ist super viel dabei. Also ich habe das mal ausgerechnet. Also ich track das jetzt nicht jeden Tag, aber ich habe das mal ausgerechnet, wie viel das ungefähr ist. Da komme ich schon so auf die 60 Gramm, ne? Und aber die Verdauung ist auch gut bei mir so. Also ich würde auch sagen, da ich kann gut auf Toilette gehen, ne?
Ja.
Und ich denke auch, das müssen jetzt nicht irgendwie 60 Gramm sein für die meisten. Wenn die schon über 30 schaffen, glaube ich, wäre ich schon zufrieden. Denn es gibt gute Studien, die zeigen, je höher der Ballaststoffgehalt, desto besser ist das für unsere Gesundheit, für den Stoffwechsel und auch für die Verdauung, ne? Und man hat dann halt auch eigentlich weniger Verstopfung. Außer man übertreibt es, dann kriegt man vielleicht wieder mehr. Also über 100 Gramm wäre ich jetzt zum Beispiel vorsichtig, ne?
Ich also weiß auch gar nicht, was... Ich schau gerade rein, ich track gerade relativ viel und ich habe mich heute sehr proteinreich, ehrlich gesagt, ernährt, beziehungsweise ehrlich gesagt habe ich die meisten Mahlzeiten durch Proteinshakes gerade ersetzt, was einfach bei mir gerade zeitliche Gründe tatsächlich so ein bisschen hatte. Das heißt, ich komme auf 4,2 Gramm Ballaststoffe. Das ist nicht mal ein Zehntel von dem, was du jetzt gerade da sagst.
Das stimmt, das ist richtig. Die Frage ist halt, machst du das jetzt ein Jahr oder machst du das nur zwei, drei Wochen?
Nein, das ist nur heute jetzt gerade so ein besonderer Fall, aber normalerweise versuche ich eher, aber ich, wenn ich so auf normale Tage schaue, würde ich sagen, sind so 30 schaffe ich meistens, aber 60 schwierig.
Ja, man sollte sich da jetzt auch nicht verbissen irgendein Ziel setzen. Man sollte das essen, was einen schmeckt, und das sollte hauptsächlich gesund sein. Mhm. Ja. Und wenn man über 30 ist, dann macht man schon alles richtig. Ich weiß auch nicht, ob jetzt 60 Gramm gut ist, tendenziell.
Naja, aber also ich hatte hier den ein Interview eben halt genau dazu mit Henning Sator. Und der hat gesagt, die neuesten Studien empfehlen sogar 100.
Ja, okay, das wird selbst für mich, glaube ich, schwierig, das zu schaffen. Also, die Studien kenne ich da noch nicht, muss ich mich selber nochmal einlesen in Bezug auf Ballaststoffe. Bloß tendenziell kann man sagen, das Einzige, was falsch laufen kann, wenn man zu viel isst, ist, dass man halt Verdauungsbeschwerden bekommt, ne? Und auch wenn man jetzt eine lange Zeit keine Ballaststoffe gegessen hat und dann sich diesen Trend anschließen möchte, würde ich nicht sofort von 0 auf 100 gehen, ne? Sondern ich würde langsam anfangen, weil der Körper muss sich auch daran gewöhnen, jetzt solche Ballaststoffe mehr zu bekommen, ne? Und daher...
Definitiv, definitiv. Ich habe das mal nach einem Interview, was ich hier auch hatte, habe ich dann angefangen, jetzt immer Akazienfaser bei Sunday zu bestellen und hau die momentan auch gerade in viel mit rein. Hm. Und das merkst du halt auch.
Ja.
Also da sieht man halt auch die Auswirkung von.
Ich habe jetzt auch so was Neues probiert, und zwar Edamame-Nudeln.
Ja.
Ich weiß nicht, ob du die kennst. Also Edamame ist
ja
diese eine Hülsenfrucht. Und da kann man irgendwie auch Nudeln draus machen. Die sind dann sehr ballaststoffreich, sehr proteinreich, also richtig proteinreich. Ne? Ich weiß nicht, da sind 40 Gramm Proteine.
Ja, sind Linsennudeln ja auch.
Ja, also genau, Linsennudeln so ähnlich. Ne? Und das fand ich echt cool. Und dann mache ich mir da eine schöne Paste abends mal. Und das schmeckt gut. Schmeckt natürlich nicht ganz so wie richtige Nudeln. Ne? Aber mir schmeckt es gut. Und ich fühle dann irgendwie mich gesund, dass ich was Gutes getan habe für den Körper und so. Und ich probiere das gerade mal aus.
Ja. Du schreibst ja in deinem Buch auch über das Al Dente-Prinzip. Das heißt, warum können denn abgekühlte Kartoffeln, Reis, Pasta metabolisch interessanter sein als frisch gekochte?
Weil sich dann auch Ballaststoffe bilden. Und das ist die sogenannte resistente Stärke. Wenn man nämlich Pasta etc., Kartoffeln kocht und die dann abkühlen lässt, dann durch diesen Abkühlungsprozess verändern sich die Stärkemoleküle und die werden dann im Prinzip so wie eine Art Ballaststoff, der von unserem Körper nicht mehr richtig verdaut werden kann. Und wenn man dann also die Pasta dann am nächsten Tag gekühlt ist oder auch wieder aufgewärmt, das geht auch, wenn du die jetzt nicht bei 200 Grad kochst oder so, ja, dann isst du diese resistente Stärke und die hat dann halt nur noch halb so viel Kalorien. Also normale Kohlenhydrate haben halt 4 Kalorien pro 100 Gramm, Also normale Kohlenhydrate haben 4 Kalorien pro Gramm und die resistente Stärke ist halt ein Ballaststoff, der hat nur 2 Kalorien pro Gramm, ne? Und damit nimmt man dann halt weniger auf. Aber auch da muss ich sagen, man wird jetzt auch nicht durch das Essen von abgekühlten Nudeln schlank. Ne? Das ist ganz wichtig. Man muss das wirklich sehen, als ich drehe viele kleine Stellschrauben und damit erreiche ich dann am Ende in der Summe einen Benefit. Ne? Und dazu zählt halt auch die resistente Stärke.
Okay. Ja, also bei Kartoffeln wusste ich das auch schon, dass das eben halt immer in der abgekühlten Variante dann schon die resistente Stärke hat. Aber dass das eben halt auch mit Nudeln oder Reis funktioniert, das ist ja super. Weil gerade, ich finde gerade Nudeln... wenn man die wieder erwärmt, das ist kein so großer Unterschied auch jetzt in dem Fall dann so. Und wenn man dadurch dann die Hälfte der Kalorien spart.
Genau. Na, also man spart nicht die Hälfte der Kalorien der gesamten Nudeln, muss ich sagen. Ne? Das ist ein Trugschluss. Also es wandelt sich ja auch nicht die komplette Stärke dann um in resistente Stärke. Also man spart vielleicht, ich weiß nicht, wenn man jetzt irgendwie Nudelteller isst, spart man vielleicht 20, 30 Kalorien oder so, würde ich jetzt mal so grob schätzen, das ist auch jetzt nicht super viel. Aber am Ende sage ich immer, auch Kleinvieh macht Mist.
Total.
Ne? Und du wirst keine Wunderlösung finden, die dich schlank macht und du machst nur dieses eine Sache. Ne? Du musst verschiedene kleine Sachen ändern und dazu zählt halt die resistente Stärke, dazu zählt Ingwer, Kaffee, grüner Tee, Kälteexposition, lange kauen, unverarbeitete Nahrung. Am Ende ist es ein kompletter Lebensstilwandel mit verschiedenen kleinen Punkten, die du änderst, die dich dann auch schlanker macht und gesünder.
Ich möchte auf ein Thema, was du schon mehrfach jetzt angesprochen hast, das Thema Intervallfasten nochmal eingehen. Das wird ja immer gerne als Stoffwechselbooster verkauft. Was stimmt daran und was nicht?
Ja, also Stoffwechselbooster weiß ich jetzt nicht so wirklich. Was es besser machen kann, ist die metabolische Flexibilität. Da gibt es auch Studien, die das zeigen, dass so dieses 16:8 Fasten zum Beispiel, also 16 Stunden Fasten, 8 Stunden Essen, dass das die metabolische Flexibilität erhöhen kann. Was bedeutet metabolische Flexibilität? Das bedeutet, dass der Körper schneller von Zucker auf Fettverbrennung schalten kann und zurück. Ich nenne das auch immer den metabolischen Schalter. Also das wurde in Studien ganz gut gezeigt. Aber Intervallfasten erhöht jetzt nicht per se irgendwie die Stoffwechselrate oder so. Wir wissen auch durch neueste Studien, dass Intervallfasten nicht mehr Gewichtsverlust macht als eine normale Diät. Also da ist es ungefähr gleich. Wo ich den Vorteil sehe beim Intervallfasten ist, per se sorgt es dafür, dass wir weniger essen, als wir verbrauchen. Ja? Und Menschen kommen mit dem Intervallfasten auf lange Sicht wahrscheinlich besser klar als mit einer Diät, wo sie sich immer an spezielle, komplizierte Regeln halten müssen. Beim Intervallfasten wissen sie, ich habe dieses 8-Stunden-Fenster, da kann ich was essen, den Rest nicht. Und das ist halt eine einfache Regel. Und bei mir geht es auch immer darum, dass Leute eine Sache machen, nicht für 3 Monate und dann wieder umschwenken auf ihren normalen Lebensstil, sondern dass sie ihr Leben wirklich komplett ändern und das auch durchhalten können, in Anführungszeichen, bis zum Lebensende. Und ich denke, dass viele Leute mit Intervallfasten sehr gut klarkommen. Ein Oberarztkollege von mir hat das gerade probiert und der war auch übergewichtig und hat jetzt schon irgendwie 15 Kilo damit abgenommen, ne? Also bei dem funktioniert das gut. Es gibt aber auch Leute, bei denen es nicht gut funktioniert. Und da müssen wir halt, wie gesagt, noch hinschauen. Also ich wäre zurückhaltend. Ich würde nicht sagen, Intervallfasten ist ein Stoffwechselbooster, aber kann eventuell unsere metabolische Flexibilität verbessern. Aber das auch nicht bei jedem.
Ich finde es ganz interessant, ich habe das sehr häufig in meinen Vorträgen, wenn ich dann ein großes Auditorium habe, frage ich immer, wer macht Intervallfasten, und dann melden sich dann immer so, ich würde sagen, gefühlte 20%, je nach Auditorium, sage ich mal so. Und wenn ich dann frage, okay, und wer lässt das Abendessen weg, und dann meldet sich fast immer niemand. Ja. So, und dann sind wir auch wieder bei Daniela Kielkowski, die natürlich sagt, naja, also stoffwechselmäßig wäre es schon schlauer, das Abendessen wegzulassen.
Definitiv, bin ich voll auf ihrer Seite. Das zeigen auch die Studien ganz klar. Ne? Steht auch in meinem Buch so. Mahlzeiten-Timing, morgens wie ein Kaiser, abends wie ein Bettler, das ist eigentlich auch in der Wissenschaft unbestritten. Bloß ist halt mit unserem Sozialleben nicht so gut vereinbar.
Es ist halt aber die sozialste Mahlzeit, außer am Wochenende.
Richtig, aber für Leute, die das ernst nehmen wollen, würde ich es halt empfehlen. Und dann können sie abends vielleicht, man muss es ja auch nicht so extrem machen, vielleicht isst man dann abends nur einen kleinen Salat, wenn man sich mit Leuten trifft. Ja, und die anderen essen die Schweinshaxe und man selber isst einen kleinen Salat. Also ich habe das selber lustigerweise auch mal probiert letzten Sommer und habe einfach mal die Hauptmahlzeit morgens gegessen statt abends und sonst im Prinzip alles gleich gelassen. Und ich habe auch wirklich nochmal Gewicht verloren, obwohl ich jetzt ja nicht dick bin.
Ja, ja,
ja. Aber es ist interessant. Ich habe dann aber wieder umgeschwenkt, weil ich wollte nicht morgens um 6 aufstehen, um dann erstmal schön meinen Bauch vollzuschlagen. Und deswegen habe ich das dann wieder umgeschwenkt. Aber tendenziell habe ich es auch bei mir bemerkt. Ne?
Wenn jemand nur eine Sache ab morgen ändern dürfte, um seinen Stoffwechsel zu verbessern, was wäre dein pragmatischer Tipp?
Kälte. Mehr Kälte, mehr Kältereize. Da hat man auf jeden Fall einen sehr großen Benefit für seinen Stoffwechsel, weil, das ist auch ein wichtiger Punkt, den ich noch nicht gesagt habe, Kälte hat den besten Effekt auf den Zuckerstoffwechsel. Und Menschen, die zum Beispiel an einer Vorstufe von Diabetes leiden, die werden ziemlich sicher durch regelmäßige Kältereize ihren Prädiabetes, so wie wir das ja nennen, loswerden. Und nicht unbedingt Gewicht verlieren, aber der Stoffwechsel wird gesünder und Diabetes wird wahrscheinlich verhindert. Das teste ich auch gerade in der Studie, die ich da beantragt habe. Und das wäre also mein wichtigster Tipp. Und ich habe noch einen sehr wichtigen Tipp. Und das ist auch immer was ganz Cooles. Da sehen wir mal, welchen Einfluss man noch als Mann haben kann, um schlanke Kinder zu bekommen. Ja, und nämlich einen sehr großen Einfluss hat man als Mann. Und zwar ist es so, dass Studien aus Zürich und auch aus Japan gezeigt haben, dass wenn der Mann vor der Zeugung sich in einer kalten Umgebung befindet, zum Beispiel Eisbaden geht oder kalt duscht oder so, dann gibt er diese Information über sein Spermium weiter an den Nachkommen und die Nachkommen haben dann automatisch mehr braunes Fett, haben weniger Übergewicht und kriegen weniger Diabetes. Ja.
Jetzt haben wir nur ein einziges Problem, dass wenn man direkt als Mann aus der Kälte kommt, das sozusagen Körperteil, was man dann braucht, um dann eben halt sozusagen den Geschlechtsverkehr zu machen, ja, vielleicht etwas kleiner geraten.
Das stimmt, das kann ja dann wieder aufgewärmt werden. Ne? Aber, aber ich sag mal so, regelmäßige Kälteexposition, und das zeigen die Studien sehr gut, sorgt wirklich dafür, dass diese Information über das Spermium, und das ist alles sehr gut gezeigt, in Nature Medicine auch veröffentlicht, ne, dass diese Information über das Spermium weitergegeben wird an die Nachkommen. Die haben mehr braunes Fett, lustigerweise auch wahrscheinlich eher einen verschwenderischen Stoffwechseltyp, weil man hatte auch Mahlzeitentests mit den Leuten gemacht und da hat man gesehen, dass die halt, die durch den Vater mehr braunes Fett haben, dass die dann auch nach einer Mahlzeit mehr Energie verbrauchen. Sowas, was wir auch zeigen können in unseren Studien. Und das Spannende ist, das passt auch ganz gut zu den Jahresdaten, denn Menschen, die im Winter gezeugt wurden und im Sommer geboren sind, die sind tendenziell etwas schlanker als die Menschen, die im Sommer gezeugt sind und im Winter geboren sind. Und das ist also eine wichtige Message an die Männer, aber vielleicht auch an die Frauen, dass man viel schon erreichen kann vor der Geburt, wenn man halt ein bisschen seinen Stoffwechsel und seine Kältereize ein bisschen ausreizt.
Ich muss dich da an einer Stelle doch ein ganz klein bisschen korrigieren. Der Winter beginnt offiziell im Dezember. So, das heißt, wenn ich im Dezember die Zeugung mache, dann ist es ja, also es sind ja eigentlich fast 10 Monate, das heißt, es ist dann ja ein Septemberkind, also so richtiger Sommer ist dann nicht mehr.
Ja, okay, Herbst. Aber also du verstehst.
Ich verstehe, was du meinst, ich verstehe, was du meinst.
Aber die Korrektur nehme ich gerne an, ne? Aber das wurde gut gezeigt und dann gibt es aber auch viele Einwände, die ich bekomme von Kollegen, die sagen, ja, aber das kann doch gar nicht gehen, die Spermatogenese, also die Spermienentstehung dauert 3 Monate. Mhm. Ne? Und wie soll das denn dann gehen, wenn der Mann da kurz davor Eisbaden geht, dann ist das Spermium schon hergestellt. Ne? Und das stimmt auch, wenn man das auf die traditionelle Sicht betrachtet. Aber die Forschung zeigen halt, dass die Spermatogenese allein gar nicht so super wichtig ist. Denn wenn ein Spermium schon fertiggestellt ist, dann kann durch sogenannte Micro-RNA-Messenger, also durch kleine RNA-Fragmente, die im Blut rumschwirren und so, kann das Spermium nochmal beeinflusst werden, seinen Bauplan zu ändern. Und das kann auch innerhalb dieser 3 Monate entstehen. Und das sind neueste Forschungsergebnisse wirklich. Und übrigens zählt das nicht nur für Kälte, denn Kollegen aus München haben gezeigt, dass das auch für gesunde Ernährung zählt. Also Männer, die sich vor der Zeugung gesund ernähren, die geben ihrem Kind auch gleich nochmal einen gesünderen Stoffwechsel mit. Und deswegen empfehle ich allen Frauen und natürlich auch den Männern, vor der Zeugung mal schön in die Eistonne zu gehen und dann noch eine kleine Karotte zu snacken. Und dann machen sie alles richtig.
Na, das ist auch jetzt mal ein Tipp für alle von den HörerInnen, die jetzt gerade in der Kinderplanung sind. Da würde ich sagen, haben wir doch jetzt hier nochmal einen richtigen Lifehack mitgenommen. Was wünscht ihr? Letzte Frage, was die HörerInnen nach dieser Folge anders über ihren Körper denken?
Also wichtig ist, dass sie erstmal wissen und hoffentlich auch anwenden, dass sie braunes Fettgewebe haben, was man stimulieren kann, um den Stoffwechsel zu verbessern. Und dass sie auch verstehen lernen, dass Fettgewebe nicht immer schlecht sein muss. Und dass insbesondere auch Adipositas keine Willensschwäche ist, sondern dass es ein Produkt ist unserer Zivilisation, also der Umgebung, in der wir uns befinden, die nicht gemacht ist für unser Jäger- und Sammlergehirn. Und wenn wir das schon mal mitnehmen und im Prinzip auch Menschen mit Adipositas nicht abschätzig beurteilen, dann, denke ich, hätten wir schon was gewonnen.
Ich sage vielen Dank für das Gespräch. Ich möchte jetzt allen dein Buch auf jeden Fall, das Kuchenparadox, ans Herz legen. Es ist im ZS-Verlag erschienen und außerdem findet man dich auch auf Instagram unter personal.doc, also personal.doc, und kann dann fortlaufend weitere Tipps, Raps und deine Lebensgewohnheiten sehen.
Dankeschön, Nils.
Hast du eigentlich auch ein Lieblingssupplement, das du regelmäßig nimmst?
Ja, mein Lieblingssupplement ist Algenöl, lustigerweise. Also ich halte sehr viel von Omega-3-Fettsäuren, EPA und DHA insbesondere. Es gibt ja auch Alpha-Linolensäure, das ist auch eine Omega-3-Fettsäure. Aber die wichtigen Effekte haben, also antientzündlichen Effekte, haben wahrscheinlich EPA und DHA. Die findet man normalerweise im Fisch. Ja? Bloß wo kriegen die Fische ihre Omega-3-Fettsäuren her? Aus den Algen. Also kann man auch die Algen gleich essen. Und ich mache natürlich beides. Ich esse auch gerne Fisch, aber abends so eine kleine Prise Algenöl finde ich ganz gut.
Ja, ja. Also wir haben bei Sunday ausschließlich das Omega-3-Öl, soweit ich weiß, auf Algenbasis. Also von daher, ja.
Dann lohnt sich das.
Gehe ich mit dir.
Nice.
Wenn euch diese Folge gefallen hat, würde es mir sehr helfen, wenn ihr eine Bewertung bei Apple Podcast oder Spotify hinterlasst. Damit ihr nichts verpasst, abonniert unseren Newsletter. Dort geht es nicht nur um diesen Podcast. Meistens stellen wir euch da ganz neue Produkte vor, zu denen es dann auch immer einen Einführungsrabattcode gibt, der aber nur 24 Stunden gültig ist. Und das wäre ja blöd, wenn man das verpasst. Also, den Newsletter findet ihr unter www.sunday.de/newsletter.